Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Am Ostersonntag, dem 15. April 1990, fahren zwei Geschwister eine Landstraße entlang und beobachten, wie ein Mann einen blutverschmierten Gegenstand zu verstecken versucht. Wenig später taucht sein Auto in ihrem Rückspiegel auf. Er versucht, sie von der Straße zu drängen. Doch die beiden lassen sich nicht so leicht einschüchtern und tragen dazu bei, einen gesuchten Mörder zu finden. Es soll jedoch noch fast ein Jahr dauern, bis er schließlich aufgespürt werden kann. Dank der Courage einer weiteren Bürgerin, die sich für True Crime interessiert. Was das alles mit einem modernen Horrorklassiker zu tun hat, erfahrt ihr hier. Servus, Christi, herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer.
Und ich bin Julia Stipsitz. Hallo Franziska, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Du bist heute zum ersten Mal bei mir hier im Studio, obwohl ich das jetzt schon seit ein paar Monaten habe.
Das stimmt, ich finde es ganz großartig da.
Wie gefallen dir meine Mikros von Rode?
Die sind super, also die abgesehen davon, dass sie super ausschauen, aber ich finde den Sound ganz großartig, muss ich sagen. Wirklich toll.
Und du hast vorher auch schon das Interface hier mit seinen schönen bunten Farben bewundert.
Das ist überhaupt genial. Ich finde, ich werde ein Foto machen und das online stellen, weil das muss man gesehen haben.
Ich finde es auch cool. Wir haben gerade entdeckt, dass es Soundeffekte gibt auf diesem Interface.
Ich bin nur für die Effekte da.
Warte. Wie cool ist das? Ich bin so neidisch. Warte.
Hallo.
Ich muss mich noch mehr damit beschäftigen. Warte, willst du ein Roboter sein?
Oh, unbedingt.
Hallo.
Franziska, ich komme aus der Zukunft. Ich nehme dich jetzt mit.
Großartig. Okay.
Be my blue, be my baby.
So, danke schön. Also danke nochmal an Rode für das Sponsoring. Ich finde, alles klingt echt super mit den Mikros und mit dem ganzen schönen Zubehör, das ich da habe. Also an alle, die sich dafür interessieren, selbst einen Podcast zu starten, ich kann das nur empfehlen. Daheim habe ich auch das USB-Mikro. Damit habe ich auch schon ein paar Bonus-Episoden aufgenommen und das klingt genauso gut wie die hier, finde ich. Apropos Bonus, wir nehmen nach dieser Episode zusammen noch eine Bonus-Episode für alle Komplizis auf Steady auf.
Ja, ich höre zwei Geschichten von dir, ich freue mich voll.
Und da wird es auch wieder extra Halloween gruselig und grausig. Ich habe da auch einen schönen Fall rausgesucht, finde ich. Julia.
Franziska.
Bevor wir loslegen, magst du Horrorfilme?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Großer Fan?
Großer Fan. Ja, tatsächlich großer Horrorfilm-Fan. Also ich schaue sie nicht jeden Tag, aber doch das ganze Jahr über verteilt. Nicht nur zu Halloween, wie vielleicht viele andere Leute.
Also Horrorfilme sind eine super Unterhaltung. Sich eineinhalb, zwei Stunden lang gruseln und sich dabei in Sicherheit zu wägen.
Naja, so irgendwie True Crime Podcast.
Ja, stimmt, ja. Aber bei Horrorfilmen ist es ja dann doch reine Fiktion. In den meisten Fällen. Ja. Aber lass uns vielleicht über Horrorfilme später noch mehr reden.
Sehr gerne.
Ich glaube, da gibt es einiges zu sagen. Von deiner Seite zumindest, von meiner auch. Und heute geht es marginal um einen Horrorfilm, um den Film Jeepers Creepers aus dem Jahr 2001. Wir werden nämlich über einen Mord sprechen, der als Inspiration für einen Teil dieses Films gedient hat. Kennst du Jeepers Creepers?
Ja. Ich habe ihn auch unlängst erst wieder angesehen, muss ich sagen. Ich wusste aber nicht, dass er heute vorkommt und auch nicht, dass was Wahres dran ist, so wie du sagst.
Mhm.
Aha, schau.
Mhm.
Hast gelernt.
In Jeepers Creepers, bei dem eine Größe wie Francis Ford Coppola Executive Producer war, werden die Geschwister Derry und Trish, gespielt von Justin Long, und Gina Phillips zur Zielscheibe einer dämonischen Kreatur, dem Creeper. Nachdem sie beobachtet haben, wie das Monster Leichen in einen Lastwagen lädt, macht es unerbittlich Jagd auf die beiden. Und was auf den ersten Blick wie eine frei erfundene Geschichte über eine ebenso erfundene Gestalt aussieht, basiert tatsächlich auf einem wahren Verbrechen. Aber keine Sorge, das Monster, das dort vorkommt, ist trotzdem frei erfunden. Hier kommen nur echte Menschen vor, was aber möglicherweise noch gruseliger ist.
Okay, erzähl mal.
Am 15. April 1990 fahren Ray und Mary Thornton die Snow Perry Road in der Nähe von Coldwater, Michigan entlang. Während der Fahrt spielen sie ein Spiel, das ich auch mit meinem Großvater oft gespielt habe. Sie versuchen, aus den Nummernschildern der anderen Autos Sätze zu bilden. Hast du das auch gespielt?
Nein, leider nicht. Auf die Idee bin ich nicht gekommen oder sind wir nicht gekommen.
Also wir hatten lang auch kein Radio im Auto und keinen Kassettenrekorder oder irgendwas. Und da musste man sich halt anders beschäftigen. Wir haben Lieder gesungen oder so Nummernzeichenspiele gespielt.
Finde ich großartig. Ich habe immer nur versucht, mir Kennzeichen, die vorbeigefahren sind, so lang wie möglich zu merken. Das ist total sinnvoll, also sinnlos. Wozu? Aber ja.
Aber aus, weiß ich nicht, sag mir ein Kennzeichen.
Sag mir ein Kennzeichen. W78UD.
Mhm. Warum, Ursula, dieses... Ja, ganz genau so war das. Also, zurück zu Mary und Ray. Als ein grüner Truck an ihnen vorbeirast, ruft Mary, inspiriert von dem Nummernschild, das sie sieht auf diesem Auto, "Geez, he must be in a hurry." Also quasi, Mensch, der muss es eilig haben. Und geez, wegen dem GZ auf dem Nummernschild.
Mhm.
Wenig später kommen sie an einer alten, verlassenen Schule vorbei. Hier sehen Sie dieses Fahrzeug wieder. Es ist ein 1984er Chevrolet Truck. Und Sie sehen einen Mann, der gerade dabei ist, ein fleckiges Laken in ein Loch im Boden zu stopfen. Die Flecken sind rot und die Geschwister denken sofort an Blut. In einer Zeit vor Handys beschließen die beiden, ein öffentliches Telefon zu finden und lieber auf Nummer sicher zu gehen und die Polizei zu informieren. Mary notiert sich das Autokennzeichen, kann sich aber nicht mehr ganz genau daran erinnern. Und da sehen sie, wie das Fahrzeug hinter ihnen auftaucht. Es kommt in hoher Geschwindigkeit näher und näher, bis sie Stoßstange an Stoßstange fahren. Der Fahrer hat es ganz offensichtlich darauf abgesehen, sie von der Straße abzudrängen. Schließlich biegt Ray vom Highway ab und nun können sie wieder aufatmen, denn das Auto folgt ihnen nicht weiter. Stattdessen hält es am Straßenrand an. Und jetzt macht Ray etwas sehr Mutiges, man könnte auch fast sagen Dummes. Aber in dem Fall geht's gut. Er dreht um und fährt noch einmal an diesem grünen Auto vorbei. Mary will das Nummernschild noch einmal sehen, damit sie weiß, was sie der Polizei sagen soll, wenn sie dann endlich ein Telefon finden.
Hättest du dich das getraut? Hättest du umgedreht?
Boah. Das kann man, glaube ich, wirklich nur in dieser Situation entscheiden, wie man sich da fühlt. Aber
siehst du jemanden, der irgendwas Blutiges verschwinden lässt.
Es ist schon wagemutig. Aber natürlich, wie sollen sie sonst der Polizei tatsächlich helfen? Also,
ja.
Der Fahrer des Wagens ist ausgestiegen. Sein Gesicht können sie nicht sehen und auch nicht das Nummernschild, denn er ist gerade im Begriff, die Nummernschilder auszutauschen. Aber da er die Tür offen stehen gelassen hat, können sie ins Innere des Autos sehen. Und das ist voll Blut. Mary und Ray können vorerst nur ahnen, was der unbekannte Mann getan hatte, aber sie werden es bald aus den Nachrichten erfahren. Als Polizei und Spurensicherung bei dem verlassenen Schulgebäude eintreffen, finden sie neben dem blutigen Laken, das notdürftig in ein Loch im Boden gestopft worden war, eine Blutlache und Reifenspuren. Die können sie beide, also das Blut und die Reifenspuren, schon bald mit zwei Personen in Verbindung bringen, einer Frau und ihrem Ex-Mann, die beide kurz zuvor verschwunden waren und nach denen bereits polizeilich gesucht wird.
Ja, aber die Polizei wäre vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, dieses verschwundene Paar bei der verlassenen Schule zu suchen, wenn die beiden Geschwister nicht Alarm geschlagen hätten. Das ist schon ein arger Zufall.
Ja, absolut. Genau.
Wer sind die beiden, die da vermisst werden? Die Frau mit dem Ex-Mann?
Das ist zum einen Marilyn Lee McClanahan. Sie kommt am 24. Januar 1941 in Detroit zur Welt. Sie arbeitet als Beratungslehrerin an einer Highschool in Coldwater, Michigan. Das ist eine Kleinstadt in etwa 200 Kilometer westlich von Detroit. Sie ist bei Schülern und Kollegen sehr beliebt. Anfang der 70er heiratet sie den 2 Jahre jüngeren Dennis DePue. Dennis kommt am 3. Juni 1943 in Sturgis zur Welt, auch ganz in der Nähe von Coldwater. Er hat 4 Schwestern und einen Bruder. Nach der Highschool macht er seinen Bachelor in Wirtschaftspädagogik an der Michigan State University und beginnt beim Finanzministerium des Bundesstaates Michigan als Spezialist für Vermögenssteuer zu arbeiten. Das Paar hat 3 gemeinsame Kinder, 2 Töchter und einen Sohn, Jennifer Dawn, Julie Marie und Scott Dennis. Die Ehe entwickelt sich nicht sonderlich glücklich. Dennis wird zunehmend kontrollierend und es kommt immer öfter zu Streit. Die Kinder kriegen das natürlich mit und leiden darunter und suchen selbst Abstand von ihrem Vater, was dazu führt, dass er Marilyn vorwirft, die Kinder gegen ihn aufzubringen. Irgendwann fasst Marilyn die Entscheidung, sich nach 17 oder 18 Jahren Ehe scheiden zu lassen und reicht sie 1989 tatsächlich ein.
Sehr gut. Go Marilyn.
Ihrem Anwalt sagt sie als Grund, dass Dennis versuche, ihr Leben zu ruinieren, versuche, sie komplett zu kontrollieren und sie keine eigenen Entscheidungen treffen lasse. Dennis will sie nicht gehen lassen. Er weigert sich zu akzeptieren, dass die Ehe gescheitert ist und er die Schuld daran trägt. Die Scheidung wird allerdings trotzdem im Dezember desselben Jahres vollzogen. Allerdings nutzt Dennis, obwohl er nicht mehr im selben Haus wohnt, das Gästehaus weiterhin für sich als Büro. Und weil er eine Scheißfigur ist, die nie gelernt hat, dass er nicht immer recht hat und nicht der geilste Typ auf Gottes Erden ist, dem alle zu Füßen liegen müssen, dringt er weiterhin in das Haus ein. Einmal kommt Marilyn von der Arbeit nach Hause und findet ihn einfach so in ihrem Wohnzimmer auf der Couch. Was ich mir furchtbar gruselig vorstelle. Und danach lässt sie die Schlösser austauschen.
Ja, das ist ja auch eine saublöde Situation, weil Scheidung heißt ja jetzt nicht automatisch ein Kontaktverbot. Und wenn der im Gästehaus ist, ist er quasi eh immer da. Und also ich finde, bei so einem Control-Freak hätte man eine richterliche Verfügung anstreben können, aber da scheint ihr Anwalt nicht dran gedacht zu haben, dass der da immer noch gefährlich nahe ist.
Es ist ja nie was passiert.
Es ist ja nie was passiert, naja.
Genau. Der 15. April 1990 ist Ostersonntag. Dennis kommt, um die Kinder zu einem Ausflug abzuholen, aber die haben keinen Bock drauf. Julie, die Jüngste, weigert sich, in sein Auto einzusteigen, einen grünen Chevrolet Pickup Truck, und die anderen beiden schließen sich ihr bald an. Wie du dir vorstellen kannst, kommt er mit dieser Ablehnung überhaupt nicht klar. Marilyn mischt sich in den Streit ein, um ihren Kindern zu Hilfe zu kommen. Daraufhin beschuldigt er sie wieder einmal, dass sie ihn gegen seine eigenen Kinder aufbringe. Was natürlich auch im Bereich des Möglichen liegt, dass sie das macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass er da schon genug selbst dazu beigetragen hat, dass diese Kinder keinen Bock mehr auf ihn haben.
Die klingen alt genug, als könnten sie auch selber sagen, ich will das jetzt nicht.
Ja, und die haben ja mit ihm zusammengelebt. Die haben das ja alles erlebt, ja. Wie der so ist.
Was waren das, 17, 18 Jahre waren sie verheiratet? Also ja. Die Kids sind sicher Teenies.
Ja. In seiner Wut stößt Dennis seine Ex-Ehefrau die Treppe hinunter und stürzt sich danach auf sie und beginnt auf sie einzuschlagen. Jennifer rennt zu den Nachbarn, um Hilfe zu holen, aber als sie zurückkommt, sagt ihr Vater, dass er die Mama ins Krankenhaus bringen wird. Marilyn ist klar schlimm zugerichtet und blutet, als er sie auf seinen Beifahrersitz verfrachtet und mit ihr losfährt. Als sie Stunden später nicht zurück sind, rufen die Kinder die Polizei. In keiner Notaufnahme in der ganzen Gegend hat man Marilyn oder Dennis an diesem Tag gesehen. Sie sind einfach weg. Und keiner weiß wo. Als die Polizei den Anruf von Marie und Ray Thornton erhält, dass ein Mann in einem grünen Chevrolet Truck mit einem Kennzeichen beginnend mit GZ ganz offensichtlich Blut im Auto und ein blutiges Laken zu verstecken versucht hatte, sind sofort Beamte zur Stelle. Die Suche nach Marilyn endet einen Tag später. Ihr schlimm zugerichteter Leichnam liegt in einem Straßengraben. Die beliebte Beratungslehrerin und dreifache Mutter war an einem Schuss in den Hinterkopf gestorben.
Hoppala. Und das passiert nicht, wenn man die Treppe runterfällt, oder?
Nein, da muss tatsächlich danach noch etwas geschehen sein.
Ja. Also ich meine, wir haben ja vorher schon erahnt, dass es nicht gut um die Marilyn steht. Finden Sie denn Dennis auch? Wo ist der?
Der bleibt unauffindbar obwohl sofort eine intensive Suche nach ihm eingeleitet wird. Er ist, wie man nun weiß, im Besitz zumindest einer Schusswaffe, oder davon geht man mal aus, ja? Außerdem hatte er eine große Summe Geld von seinem Konto abgehoben, was auch kein gutes Zeichen ist. Etwa 2 Wochen nach dem Mord erhält die Schule, an der Marilyn gearbeitet hatte, einen Brief von ihm, in dem er den Leuten hier die Schuld an der Scheidung und ihrem Tod gibt. Weitere Briefe gehen bei Familie und Freunden ein und sogar bei Zeitungsredaktionen. Insgesamt verschickt er 17 Briefe mit verschiedenen Poststempeln aus den östlichen Bundesstaaten. In ihnen sucht er die Schuld immer bei anderen, vor allem bei Marilyn, aber nie auch nur im Mindesten bei sich selbst.
Eklar.
Ich habe hier einen kleinen Auszug aus so einem Brief, der oft zitiert wird.
Marilyn hatte viele, viele Gelegenheiten, mich während der Scheidung fair zu behandeln. Und sie entschied sich dafür, es hinauszuzögern, mich auszutricksen, mich zu belügen. Und wenn man seine Frau, seine Kinder, sein Zuhause verliert, bleibt nicht viel übrig. Ich war zu alt, um neu anzufangen.
Man ist nie zu alt, um neu anzufangen.
Der war offensichtlich einer anderen Meinung.
Mhm. Er geht schließlich auch dazu über, Bibelverse zu zitieren und einfach mal einen Brief zu schicken, der 13 Seiten lang ist. 13 Seiten.
Ja, der hat gerne geschrieben.
Seine Reise führt den Flüchtigen schließlich nach Dallas, Texas, wo er sich unter dem Namen Hank Queen niederlässt. Eine neue Freundin findet er mit 40er auch schnell. Sie wird Mary genannt, wobei ich davon ausgehe, dass das nicht ihr echter Name ist, weil er eigentlich immer in Anführungszeichen gesetzt ist.
Aber er hat sich Hank Queen genannt.
Hank Queen.
Hank Queen.
Ja.
Wenn ich mich wo verstecken will, nenne ich mich Hank Queen. Okay.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Am 20. März 1991, fast ein Jahr nach dem Mord bzw. Verschwinden, läuft in der Sendung Unsolved Mysteries eine Folge, in der der Mord an Marilyn Depew behandelt wird. Dennis, oder Hank, wie er sich nun nennt, sitzt gerade vor dem Fernseher, als diese Folge läuft. Als seine Freundin nach Hause kommt, geht er ihr entgegen und bittet sie, ihm gleich ein paar Sandwiches für den Weg zu machen, während er seine Sachen packt. Seine Mutter ist nämlich sehr krank und deswegen muss er jetzt gleich losfahren, um sie zu besuchen. Aber in Wirklichkeit will er sie nur ablenken, damit sie sich nicht gleich vor den Fernseher setzt und das Fahndungsfoto eines gewissen Mannes namens Dennis Depew sieht, der wegen des Mordes an seiner Ex-Frau Marilyn gesucht wird.
Bisschen gar optimistisch und naiv, finde ich das, weil die Sendung wird bestimmt von anderen Menschen gesehen, die er kennt, die ihn erkennen. Aber mach mal Sandwich.
Absolut richtig. Er kann zwar kontrollieren, was er macht und in diesem Fall auch, was seine Freundin Mary macht, aber nicht, was deren Freunde und Bekannte tun. Und so kommt's, dass tatsächlich eine Freundin von ihr diese Sendung sieht und sie zögert nicht, den Freund ihrer Freundin als den Gesuchten zu melden. Die Polizei macht sich sofort auf die Spur des Mannes und Mary hilft nach einem ersten Schock mit, indem sie sagt, in welche Richtung sie meint, dass er am wahrscheinlichsten unterwegs ist.
Und was meint sie? Wohin fährt er?
Er fährt tatsächlich von Dallas Richtung Osten nach Louisiana, was mir auf Google Maps mit rund 650 Kilometer und einer Fahrzeit von 6 Stunden angezeigt wird. Aber Dennis, jetzt wollte ich schon Hank sagen, er drückt das Gaspedal durch. Polizisten der Louisiana State Troopers entdecken den Raser, der sich offenbar auf dem Weg nach Mississippi befindet und durch nichts von ihnen aufhalten lässt. Also nehmen sie die Verfolgung auf. Nach in etwa 25 Kilometer heißer Verfolgungsjagd weist der Sheriff sein Team an, dem Flüchtigen in die Reifen zu schießen, um ihn endlich anzuhalten. Der fährt noch fast einen Kilometer auf den Felgen weiter, bevor der Wagen gegen 4 Uhr morgens schließlich aufgibt und stehen bleibt. Aber auch wenn das Auto gewissermaßen Vernunft zeigt, Dennis ist noch nicht bereit aufzugeben. Er schießt 3-mal auf die Beamten, bevor er die Waffe auf sich selbst richtet. Und so entkommt er einer Gefängnisstrafe.
Mhm.
Dennis wird auf dem Eagle Cemetery in LaGrange County, Indiana, beigesetzt, weit entfernt von Marilyns letzter Ruhestätte in Michigan.
Das finde ich gut.
Ja, aber ich finde es so unfair, dass dieser Feigling seine Frau umbringt und dann wegrennt und sich dann selbst das Leben nimmt. Und einfach
davon kommt,
ja.
Ja.
Ich habe leider nicht herausgefunden, was mit den Kindern passiert ist, aber sie waren, wie du auch schon gesagt hast, nicht mehr ganz klein. Und ich gehe mal schwer davon aus, dass sie bei liebevollen Verwandten untergekommen sind, aber wie gesagt.
Ja.
Also im Grunde haben Jeepers Creepers und der Fall des Mordes an Marilyn Depew nicht viel miteinander gemein. Der Film spielt in Florida und es gibt eine dämonische Kreatur. Ich meine, du kannst es besser sagen, aber es ist doch ein furchterregendes, geflügeltes Wesen, das da vorkommt, oder?
Ja, das ist es.
Das da den Geschwistern an den Kragen will. Aber was die wahren Geschwister Marie und Ray Thornton zu Ostern 1990 in Michigan beobachtet haben, ist eindeutig die Grundlage, zumindest für den Anfang dieses Films.
Ja, ja, ganz sicher. Ich weiß nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat, aber der hat sicher davor von diesem Fall gehört und sich gedacht hat, das ist ein guter. Und ich finde schon, dass er ein bisschen mehr gemeinsam hat, weil am Anfang das Spiel mit den Kennzeichen, das spielen die auch im Film.
Mhm.
Also das finde ich auch schön, dass das übernommen worden ist.
Mhm.
Und auch, dass er sie von der Straße, oh, sollten wir Spoiler-Alert dazu sagen? Spoiler-Alert, falls ihr Jeepers Creepers nicht kennt, den Film. Hoppla. dass er sie von der Straße abdrängen will, das ist ja am Anfang auch. Und dann natürlich, dann geht es weiter mit dem Loch im Boden und dem blutigen Bündel.
Mhm. Naja, das kommt alles vor.
Das kommt alles vor, ja.
Ja.
Also doch sehr horrorfilmig, dieses ganze Szenario.
Also ich finde es so schade, dass es so abrupt endet durch seinen Suizid. Ich würde gern, dass der tatsächlich vor Gericht gestellt wird. Das hätte ich gern gesehen.
Und dann hören, ob er irgendwelche Ausreden hat, warum er sie jetzt erschossen hat, weil sie war so böse zu ihm. Und
ja, tatsächlich.
Ja.
Also wir wissen ja eh, was dann rauskommt aus den Mündern solcher Personen. Das ist eh immer das Gleiche. Und er hat es ja auch in den Briefen schon geschrieben.
Genau, er war anderem, nicht schuld, sie war schuld.
Die anderen Lehrer sind schuld, alle sind schuld.
Die Lehrer, ja, vor allem ihre Kollegen sind schuld, an der Scheidung auch.
Ja, und dann hat er angefangen, die Bibel zu zitieren, was auch meistens kein gutes Zeichen ist. Aber ja, also ich finde es ein bisschen unfair einfach, so mein persönliches Dings.
Ja, na, ich weiß schon, was du
meinst. Wenn er sich der Gerechtigkeit entzieht,
weißt
du.
Ja.
Ja. Julia, du hast ja am Anfang gesagt, dass du das ganze Jahr über sehr gerne Horrorfilme anschaust und deswegen auch Jeepers Creepers weitaus besser kennst als ich, weil ich diesen Film ja nicht gesehen. Weil
du hast ihn nicht gesehen?
Ich grusel mich so bei Horrorfilmen.
Oh, Entschuldigung, siehst du Horrorfilme an?
Also persönlich, ich halte es ganz schwer am Abend aus.
Ja.
So am Nachmittag oder Sonntagvormittag oder so.
Sonntagvormittag.
Ja, wenn das Licht an ist, also wenn es draußen hell ist, dann geht's, dann ist es irgendwie nicht ganz so schlimm. Aber weißt du, was ich nicht mag? Das ist, wenn so ein Jumpscare den anderen jagt. Weil ich stricke ja auch dabei und wenn dann plötzlich
die Nadeln fliegen.
Naja, wenn dann plötzlich so aus dem Nichts die Gruselmaske aufpoppt und so ein Soundeffekt irgendwie auch noch dabei ist oder sowas, das kann ich überhaupt nicht ausstehen. Ich finde das absolut unnötig. oder auch Horror, der auf großer Trauer basiert, das halte ich ganz schwer aus. Also, wie heißt der Film? Hereditary, glaube ich.
Hereditary, ja. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Ja.
Also, das möchte ich mir nicht anschauen, weil da würde ich mir, glaube ich, lieber noch Texas Chainsaw Massacre ansehen als das.
Das Original oder das Remake?
Das Original. Das Original. Aber du merkst schon, ich habe beide nicht gesehen. Aber was ich tatsächlich mag, ist, mir Reviews anzuschauen auf YouTube.
Also Horrorfilme.
Ja, kennst du den Kanal Dead Meat?
Oh, das sagt mir irgendwas.
Da wird so die Geschichte des Films nacherzählt und dann gibt es den Kill Count, also wie viele Personen in welchem Abstand getötet wurden, auf welche Weise und so. So kann ich es dann aushalten und manchmal habe ich mir tatsächlich danach einen Film angeschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt weiß ich, was passieren wird.
Also eine gute Taktik.
Jetzt erwischt es mich nicht so kalt. Ja, und deswegen verwundert es die Leute dann doch immer wieder, wie gut ich mich bei Horrorfilmen auskenne, mhm, die ich nicht gesehen habe.
Ja, verständlich. Ja, ich mag Horrorfilme. Ich mag fast alles von James Wan. Der hat mit, also Saw war sein erster großer Film. Ja,
nein.
Habe ich nicht gesehen. Und danach, die muss ich gestehen, finde ich noch besser. Insidious und die Conjuring-Reihe. Also ich mag alles, was so mit Geistern und Dämonen ist.
Okay.
Und bei Conjuring gibt es ganz viele Spin-Offs und dann gibt es Annabelle und The Nun. Und jetzt kommt The Nun 2 raus und ich freue mich schon drauf.
Aber dann ist ja die Bonus-Minisode was für dich. Da geht es um Poltergeister.
Unbedingt.
Musst du dir dann anhören.
Unbedingt. Ja, und natürlich die Klassiker, also so die Stephen King, Carrie, Shining. Mhm. Und besonders lustig, also für alle, die Horrorfilme nicht schauen können, weil sie es zu schlimm finden, was ich total verstehe.
Danke.
Sehr, sehr lustig, kann ich empfehlen, sind ganz alte Dracula-Fassungen. Mhm. Also natürlich Nosferatu, aber dann noch kurz so danach. Da sieht man wirklich die Schnüre an den Fledermäusen dran.
Ich schaff's mich auch bei sowas wahnsinnig zu gruseln. Also wenn das wirklich gut ist, dann kann ich
aber
da voll
rein. Aber du siehst die Schnüre, du siehst die so flattern an den Schnüren.
Die haben die Leute auch in den 30ern schon gesehen und sich trotzdem gegruselt in den Nie.
Okay, wir werden keinen Horrorfilm gemeinsam anschauen, das sehe ich schon.
Ja, also, ja. Kennst du den Film Tusk?
Nein.
Da hat auch Justin Long mitgespielt, der ja in Jeepers Creepers war. Und die Inhaltsangabe von diesem Film habe ich schon mehrmals gelesen. Weil der einfach so schräg und interessant klingt, aber ich traue mich nicht, diesen Film anzuschauen. Ich sag dir kurz, worum es geht. Es wird ein Mann Stück für Stück von einem Wahnsinnigen zu einem Walross umoperiert. Ja, und muss dann als solches leben.
Ich weiß nicht, ob ich mir das anschauen könnte, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja, oder auch Human Centipede. Finde ich spannend als Story.
Ja.
Also natürlich furchtbar grauslich, wenn es echt wäre, aber... Gibt es ein sehr lustiges Lied dazu von einem Australier, wo mir der Name nicht einfällt. Ja, aber also nein.
Ja, aber nein.
Ja, aber nein, genau.
Ja, aber nein.
Aber es gibt ja auch österreichische Horrorfilme. Mhm. Und warst du nicht dabei bei einem Attack of the Lederhosen-Zombies?
Ja, ich war ein Zombie.
Ja, das war ja ganz lustig. Ich war 2016 bei meinem Cousin in Los Angeles und da haben wir uns diesen Film angeschaut.
In Los Angeles.
In Los Angeles.
Ja, du, Zombies gehen weltweit. Das.
Ja.
Es war auch ein sehr lustiger Dreh und ich kann mich erinnern, ich war in der Maske, also definitiv mindestens 3 Stunden in der Maske für die Zombie-Maske. Mhm. Und fürs Runternehmen hat die Maskenbildnerin, also die haben zu zweit gearbeitet und das Runternehmen hat nochmal fast 1 Stunde gebraucht.
Wow.
Und ich habe dann zusätzlich fast nochmal 1 Stunde gebraucht, um mir die Haare zu waschen, um das Blut rauszuwaschen aus den Haaren. Also das war schon sehr umfangreich, das Ganze. Und das Schrägste war, wie es Mittagspause gegeben hat. Da konnten die Leute teilweise von der Crew haben nicht neben uns sitzen wollen. Also ich gesagt habe, wir schauen so schlimm aus.
Und dann sie können nicht essen.
Und wir haben uns ja selber nicht gesehen. Oder ich habe mich ja selber nicht gesehen.
Ja.
Und ich war an einem Tag im Set, da war nur ein Kollege und ich. Und es waren halt nur wir 2 Zombies quasi. Mhm. Und die anderen wollten nicht neben uns sitzen beim Essen.
Aber das hatte ich auch mal. Da war ich zwar kein Zombie, aber ich habe so, bei der Krisnokal-Affäre haben sie mir so ganz viele Pickel und Herpes aufgeschminkt und fettige Haare. Also ich habe ausgesehen, als würde ich furchtbar stinken. Das hätte ich mich 3 Wochen nicht gewaschen und die Leute wollten nicht mit mir reden.
Ich kann mich erinnern an dich im Bild. Es hat nicht so schlimm ausgesehen, wie du es beschreibst, aber
im Film hat es dann nicht ganz so schlimm ausgesehen,
wenn man
in Wirklichkeit
so echt daneben ist.
Mir war irgendwie so langweilig. Ich wollte mit einer Gruppe Statisten reden und die haben alle so... Nee, haben sich von mir abgewandt. Ich habe gedacht, was ist denn? Und eine halbe Stunde später gehe ich an einem Spiegel vorbei und schaue halt so wie man es halt macht, im Vorbeigehen in den Spiegel und schreckt mich voll. Also ja, aber wenn man ein Zombie ist, dann erst recht natürlich.
Ja, ja.
War sehr lustig.
Mit so offenen, eitrigen Wunden im Gesicht.
Danke, es reicht.
Danke, es reicht. Danke, es reicht. Dann was Schönes zum Abschluss.
Oh ja, machen wir noch was Schönes, noch Schöneres.
Was Schönes. Aber wir bleiben beim Gruseln.
Okay.
Wir bleiben beim Gruseln. Kannst du dich erinnern, als Kind hast du irgendeinen, bleiben wir beim Gruseln und beim Film, hast du irgendwas im Film gehabt, wo du dich davor gefürchtet hast, was eigentlich gar nicht zum Fürchten gewesen wäre?
Naja, also ich habe einmal den Film Ariel gesehen, aber das ist eigentlich schon zum Fürchten, weil ich habe so furchtbare Angst vor der Ursula gehabt und bin dann auch weggelaufen.
Entschuldigung, du hast Ariel nur einmal gesehen?
Ja, tatsächlich.
Nein.
Da war ich noch sehr klein. Ich habe Ariel nur ein einziges Mal. Ich habe auch den neuen Film noch nicht gesehen, den möchte ich mir aber noch anschauen. Ja, weil ich so Angst hatte vor dieser Meerhexe. Und
arme Franziska.
Ja, die war zu viel für mich. Ich war zu klein.
Ich verstehe das und ich kann mich erinnern, bei uns gab es eine Stelle bei Ariel, da mussten wir auch vorspulen. Also ist dann die Mama gekommen und die hat die Hexe kurz quasi vorgespult und dann ging der Film weiter. So macht man das. So macht man das.
Siehst du?
Ja. Aber das war nur die eine Stelle. Ich habe mir den Film trotzdem öfter ansehen können.
Na, ich wollte nicht mehr. Nach dem Schock. Nein. Oh. Ich weiß noch, da waren wir bei einer Freundin von meiner Mama. Die hatte zwei Kinder. Die waren beide ein bisschen älter als ich. Und bin dann rausgerannt aus diesem Zimmer.
Ach je.
Zu meiner Mama, die halt in der Küche getratscht hat oder was weiß ich. Ja. Oh. Weil ich vor diesem Kinderfilm Angst hatte. Ja, mein Gott, passiert halt. Also das fällt mir jetzt so ein. Was gibt's bei dir?
Ich denke lustigerweise auch an einen Disney-Film. Vielleicht sind Disney-Filme doch nicht so das Wahre. War das vor Ariel? Ich glaube gerade Dumbo. Bei Dumbo gibt es eine Stelle drinnen, da träumt er von rosa Elefanten. Und die finde ich bis heute ziemlich arg, muss ich sagen. Da kommt eine Parade von rosa Elefanten und die sind so unberechenbar. Die zerfallen ständig und formen sich neu und dann sind es ganz viele Elefanten und dann ist ein riesiger Elefant.
Julia.
Ja, die sind voll unheimlich, diese rosa Elefanten. Und da haben wir auch immer vorgespult. Also wir haben dann die Stellen immer vorgespult, den restlichen Film dann halt angeschaut und dann immer gewusst, wenn das kommt, dann zipp.
Wow, okay. Also was ist jetzt die Frage für alle, die zuhören?
Gibt's irgendetwas, das euch als Kind total gegruselt hat?
Im Film.
Im Film. Und vielleicht gruselt's euch heute noch, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch ein Disney-Film.
Es dürfen aber auch nicht
Disney-Filme. Es dürfen auch ganz andere Sachen. Es können auch nicht Filme gewesen sein.
Ja.
Wenn ihr die Katze der Nachbarin unheimlich gefunden habt oder irgend sowas. Vielleicht hatte die Nachbarin eine einäugige Katze und die war gruselig.
Oh.
Ja, genau. Kann total lieb sein, aber sie war halt für Kinder gruselig.
Ja, weil, vielleicht. Ja. Gab es bei dir da noch ein traumatisches Erlebnis?
Nein, das war gerade eine Spontanerfindung, die einäugige Katze. Nein, aber es gibt ja auch Leute, die sich vom Nikolaus fürchten oder so. Und schon als Kind gefürchtet haben und bis heute denen, die dann dem ausweichen, wenn sie...
Weißt du, wovor ich noch Angst hatte? Oh, ich weiß gar nicht, ob ich... Na doch, ich glaube, man kann das schon durchaus als Angst bezeichnen. Vor Jesus am Kreuz in den Kirchen oder bei Kreuzwegen.
Und wir sind zurück beim Horror. Naja, das ist aber auch Horror pur. Entschuldigung, da hängt einer in der Gegend rum, meistens blutig, auch noch in der Wunde, wenn das nicht arg ist.
Ja, nein, ich habe mich tatsächlich gegruselt und irgendwie hat es mir Angst gemacht. Und dann halt so wandern waren hin und wieder in Bayern, in Österreich, kommst du halt an so einem Kreuzweg vorbei, wo halt die ganze Geschichte so nacheinander erzählt wird mit den Tafeln oder wie man das nennt. Und manchmal die Augen zugehalten oder demonstrativ in die andere Richtung geschaut.
Sehr nachvollziehbar.
Ich kann das erst, ich habe mir antrainiert, dass ich hinschauen kann. Ich kann das erst in ein paar Jahren.
Aber tatsächlich. Jetzt musst du auch nicht mehr. Dieses Symbol von Qual und Peinigung.
Das habe ich einfach nicht zu sagen.
Ja. Wobei Symbol, es ist ja das. Ist
ja, ja. Aber jetzt, wir wollten was Schönes.
Wir wollten was Schönes zum Abschluss. Okay, drum. hoppala. Schöne, gruselige Kindheitserinnerungen.
Genau. Deswegen gehen wir jetzt vielleicht noch auf einen Kaffee oder sowas.
Großartig.
Und ihr macht euch hoffentlich auch noch einen wunderschönen Tag. Für alle, die Komplizen auf Steady sind, kommt morgen die Bonus-Episode, die wir jetzt vor unserem Kaffee.
Ah ja, wir müssen die auch noch aufnehmen.
Ja, oh yeah. Vergessen.
Oh yeah.
Bin schon halb bei der Tür draußen, die wir jetzt noch aufnehmen werden. Und alle anderen, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis bald.
Bussi Baba.
Bussi Baba.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.